Heute zu Gast der Gründer und CEO des Luftfahrtpioniers Lilium Aviation, Daniel Wiegert.
Man kann als Ingenieur, wenn man die Technologie kennt, eigentlich innerhalb von einem halben Tag die Machbarkeit ausrechnen von so einem Flugzeug. Und ab da ist es eigentlich eine Businessfrage und eine Ausführungsfrage. Let's go!
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Neuer Partner hier im Podcast, und zwar LinkedIn oder noch konkreter LinkedIn Learning. Ganz viele wissen, glaube ich, gar nicht, oder zumindest ging es mir so, was man bei LinkedIn alles lernen kann, wofür man sich überall anmelden kann, was die für ein riesen Kursprogramm haben. Es gibt alleine 2700 Kurse auf Deutsch, über 16.000 Kurse insgesamt, von Bewerbungsskills über Scrum Master, natürlich Excel Präsentationsmöglichkeiten, Raspberry Pi Grundkurs, mit schwierigen Mitarbeitern umgehen. Es gibt tausende von Themen, Design Thinking, alles, was man mit der digitalen Welt verbindet, kann man bei LinkedIn am Ende lernen. Darauf möchte ich gerne hinweisen. Es gibt jeweils immer den ersten Monat umsonst. Also schaut mal rein, linkedinlearning.com/jetzt-lernen. Ein Kurs, der vielleicht ganz konkret interessant sein könnte für viele, heißt Storytelling für Vertrieb und Verkauf. Und die Idee ist, dass man mit rationaler Kommunikation häufig gar nicht mehr durchdringt. Und deswegen hat sich Petra Sammer, so heißt die Referentin, da einen Kurs überlegt, der Storytelling für Vertrieb und Verkauf nochmal genau erklärt und aufbereitet. Wer Bock hat, dabei zu sein, alle Infos linkedinlearning.com/jetzt-lernen. Heute haben mich unsere Freundinnen und Freunde von Vodafone mal wieder gebeten, einen tariflichen Hinweis zu geben, und zwar auf den Smart Business Digital Tarif. Ein Tarif explizit für Selbstständige, für Freiberufler, für Geschäftskunden von Vodafone jeglicher Art. Man bekommt da zum attraktiven Preis von nur 17 Euro im Monat ein Angebot, das vor allen Dingen zugeschnitten ist auf Menschen, die gar nicht so viel im Büro sind, sondern sehr viel mobil unterwegs sind. Also was bekommt man da? Zum Beispiel ein Feature wie My Office Number. Man kann dann Geschäftspartnern nämlich eine Festnetznummer anzeigen lassen, wenn man eigentlich mit dem Handy telefoniert als Beispiel. Aber es gibt noch ein paar andere ganz nette Features, zum Beispiel eine Flatrate für Telefon und SMS in alle deutschen Netze. Man bekommt europaweites Roaming, Highspeed-Internet und am Ende einen speziellen digitalen Kundenservice über die Meine Vodafone-App. Alle Infos dazu unter vodafone.de/business. Unsere Serie Protagonisten aus den heißesten Themen der Digitalwirtschaft zu Gast zu haben, geht weiter nach Gorillas und dann den Amazon-Aufkäufern, Berlin Brands Group, Seller X. Jetzt ein weiteres riesiges Thema. Zuletzt habe ich mit Sven hier am Stammgast-Podcast darüber gesprochen, Flugtaxen. Obwohl der Begriff Flugtaxen vielleicht gar nicht richtig trifft, zumindest hat mir das der CEO von Lilium erklärt, der Daniel, warum Flugtaxen gar nicht der richtige Begriff für seine Art Business ist. Ansonsten haben wir auch weitere Themen natürlich gestriffen. Erstmal, wie kam es dazu? Dann, warum macht man daraus jetzt einen Spec? Wie realistisch ist der ganze Case? Womit wird das Geld verdient? Ganz, ganz viele Fragen. Also ich habe sehr viel verstanden über Flugtaxen. Ich kann mir mittlerweile besser nachvollziehen, warum Menschen da so viel Geld reinstecken. Trotzdem natürlich eine verrückte Geschichte, dass eine Firma jetzt über 3 Milliarden wert, die derzeit auch in den nächsten Jahren keinen Umsatz machen wird. Und erstmal nicht. Über all das habe ich mit dem Daniel gesprochen. Und ja, hört mal selber rein. Man staunt und wird schlauer. Und ich glaube, es macht Spaß. Auf geht's. Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Ein Thema, das uns alle hier seit wahrscheinlich jetzt einigen Jahren, insbesondere seit den letzten Monaten intensiv verfolgt, ist, was im Bereich der Mobilität der Lüfte, sage ich mal dazu, passiert. Da haben wir einige deutsche Firmen, die international sehr, sehr auffällig geworden sind, einige spannende Gründer und einer davon vielleicht der bekannteste, das größte Thema überhaupt. Der Gründer ist jetzt hier im Podcast. Herzlich willkommen, Daniel Wiegand von Lilium. Hi.
Hi Philipp, freut mich bei euch zu sein.
So, also Lilium ist ja ein Riesenthema geworden, ne? In der Presse. Wie viele Presseanfragen bekommst du so am Tag?
Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Ich habe zum Glück ein Presseteam, aber es sind viele.
Erzähl mal so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist, dass ihr so im Mittelpunkt steht. Ich meine, das Thema, oder vielleicht mal andersrum angefangen. Wie soll ich euch am besten bezeichnen? Ihr seht euch ja mittlerweile vor allen Dingen auch als Shuttle-Dienst und gar nicht so sehr als jetzt Flugtaxenbauer, korrekt?
Ja, genau. Den Begriff Flugtaxi mögen wir eigentlich gar nicht so, weil das würde implizieren, dass du ähnlich wie beim Auto einfach on demand ein Verkehrsmittel zu dir herrufst. Und das hat den Nachteil, das haben wir uns auch ganz gut angeschaut, dass du dann eben meistens nur ein, zwei Passagiere pro Flug drin hast und damit wird dein Flug relativ teuer. Und das wollten wir nicht machen. Wir wollten ein nachhaltiges Hochgeschwindigkeitsverkehrsmittel schaffen, was für jedermann zugänglich ist. Und deshalb ist unser Business Model eigentlich relativ ähnlich wie bei einer Airline. Wir fliegen Shuttle-Flüge von zwischen Städten. Und das hat den Vorteil, dass wir eine große Zeitersparnis für unsere Kunden erreichen werden, aber dass wir gleichzeitig auch mehr Passagiere an Bord bringen können und damit eben niedrigere Ticketpreise erreichen.
Okay, aber das heißt, ihr seid jetzt sozusagen, wenn man jetzt so auf die Firma draufschaut, eher eine Servicefirma und nicht eine Hardwarefirma?
Wir sind momentan, wenn du jetzt reinkommst, eigentlich eine klassische Luftfahrtfirma. Wir entwickeln Elektroflugzeuge, aber wir bauen eben auch den Service auf. Und damit werden wir natürlich in Zukunft aus Sicht unserer Kunden eher eine Airline sein.
Erzähl mal so ein bisschen, wie das dazu kam. Also ich meine, ich habe jetzt bei LinkedIn geguckt, das ist deine erste Firma, richtig? Ne? Also du bist aus dem Studium, hast da an der Technischen Uni München, ja, die einen super Ruf hat, hast du studiert und dann bist du sozusagen direkt Gründer geworden?
Richtig, ich habe zusammen mit meinen Mitgründern Lilium noch während des Endes des Masterstudiums eigentlich gegründet an der TU München. Wie es dazu kam, ist, dass ich eigentlich mein Leben lang verschiedene Bereiche hatte, die mich immer begeistert haben. Ich habe mit 14 Segelfliegen angefangen. Ich habe mich immer für Mobilität begeistert, mich viel mit Hochgeschwindigkeitszügen, Magnetschwebebahnen beschäftigt. Und ich habe mal Energietechnik angefangen zu studieren, weil ich was gegen den Klimawandel tun wollte. Und gegen Ende des Studiums war dann die Idee da, dass man mit einem senkrecht startenden Elektroflugzeug eigentlich all diese Dinge zusammenbringen kann und lösen kann. Wir machen elektrisches Flugzeug und machen damit regionale Luftfahrt nachhaltig. Das ist ein Aspekt der Mission bei uns im Unternehmen. Und wir können damit ein neuartiges Hochgeschwindigkeitstransportsystem schaffen, das nicht die Infrastruktur braucht wie einen ICE oder wie eine Magnetschnellbahn. Und das Problem, was ich eben früher immer gesehen hatte bei diesen klassischen bodengebundenen Hochgeschwindigkeitstransportsystemen, ist, dass sie unglaublich teure Trassen brauchen. Und damit kann man sie nur bauen zwischen sehr großen Städten, die eben eine riesige Nachfrage generieren für die Trasse. Aber der ganze Rest des Landes hat eigentlich keinen Zugang zu einem Hochgeschwindigkeitstransportsystem. Und das wollen wir ändern. Wir wollen eben mit dem Lilium Service basierend auf senkrecht startenden Elektrojets nachhaltige Hochgeschwindigkeitstransporte anbieten, eben für mittelgroße und sogar kleine Städte und damit eigentlich das ganze Land näher zusammenbringen. Oder wir sagen auch oft gerne den Radius des Lebens eines Einzelnen vergrößern.
Und wie viele Menschen, glaubt ihr, könnt ihr denn da sozusagen in einem Jahr transportieren? Also einzelne Personen, wenn jetzt 80 Millionen Deutsche, nehmen wir mal Deutschland, fahren dann irgendwie 40 Millionen demnächst mit euch oder eher 500.000, die sich das leisten können?
Nein, zuerst mal geht das natürlich klein los. Ein Flugzeug hat 6 Passagierplätze und einen Pilotenplatz. Und wir werden natürlich erstmal mit 10 Fliegern anfangen und von da an wird es wachsen. Aber mittelfristig kann man damit eine sehr große Transportkapazität schaffen. Und wir wollen auch nach dem 7-Sitzer, der jetzt gerade in Entwicklung ist und mit dem wir jetzt auch auf den Markt gehen werden im Jahr 2024, auch noch größere Flugzeuge bauen, um einfach die Kapazität zu erhöhen, aber dann auch die Preise zu senken für den Service.
Beschreib mal so ein bisschen, wo ihr aktuell steht, weil du sagst gerade 2024 wollt ihr auf den Markt gehen. Also ihr seid jetzt sozusagen noch 3 Jahre von der Marktreife entfernt.
Genau, wir sind jetzt gerade seit ungefähr 2 Jahren in der Entwicklung von unserem Serienflugzeug, haben insgesamt fast 6 Jahre Technologieentwicklung hinter uns für Elektroflugtriebwerke, Luftfahrtbatterien, die Flugzeugkonfiguration und die Steuerungssoftware. Und wir werden nächstes Jahr einen großen Meilenstein haben. Da kommt der erste Zulassungsprototyp aus unserer Produktion. Darauf arbeiten gerade alle fieberhaft hin, fast 700 Leute. Und im Jahr 2024 wird er dann zugelassen sein und den ersten Transportdienst aufnehmen.
Das heißt, aktuell arbeiten bei euch so 700 Mitarbeiter?
Ungefähr 700, ja.
Und das sind dann logischerweise jetzt wahrscheinlich alles Ingenieure?
Ja, nicht alles. Wir sind auch ein klassisches Unternehmen. Das heißt, wir haben auch Funktionen wie Marketing, Business Development und so weiter, Finance. Aber wir haben über 400 Luftfahrtingenieure im Team. Und die haben wir aus eigentlich weltweit allen großen Luftfahrtunternehmen zusammengesucht, spezifisch geguckt, was sind die hungrigsten, was sind die brillantesten Ingenieure, die wirklich was verändern wollen, und haben die hier zusammengebracht. Also wir haben über 70% nicht deutsches Team. Das ist unglaublich internationales, unglaublich internationale Umgebung.
Aber dass ihr jetzt sozusagen, wenn man mal so überschlägt, dann sind es ja fast 10 Jahre zwischen, oder wie lange ist es zwischen Firmengründung und dann dem ersten marktreifen Produkt? Das ist dann 10 Jahre so ungefähr?
Knapp 10 Jahre, ja. Also wir haben 2015 gegründet mit 4 Personen und jeder einem Kredit von, weiß nicht, 30.000, 40.000 Euro. Nichts in der Tasche, keiner hatte ein Auto. Und haben dann im Wohnzimmer angefangen, einen kleinen Demonstrator zu bauen und haben uns seitdem eigentlich sehr stark entwickelt. Und jetzt eben heute sind es ungefähr 700 Mitarbeiter und wir wachsen immer noch sehr stark. Also wir werden immer noch wahrscheinlich 100 Ingenieure mehr einstellen in das Flugzeugprojekt alleine. Und dann hier am Hauptstandort in München, wo wir jetzt auch die Produktion gerade aufbauen, werden auch noch mal mehrere 100 Leute dazukommen, allein bis zum Markteintritt.
Ich meine, ich habe ja auch schon so deutlich kleinere Firmen mal gegründet, so Businesspläne geschrieben. Da weiß man ja so teilweise sehr schwer vorauszusagen, was in 2, 3, 4 Jahren in einem Businessplan passieren wird, ne? Selbst mit so Digital-Webseiten und irgendwie E-Commerce-Sachen oder irgendwelchen Werbesachen ist es ja super schwer. Es ist ja bei euch so viel Zeit und die Technologien entwickeln sich ja überall weiter, die Welt ändert sich. Wie gut sind denn so Prognosen auf die nächsten Jahre? Also bist du dir da total sicher oder denkst du dir, naja, da können wir noch mal 2, 3 Jahre daneben liegen oder auch ein paar 100 Millionen daneben liegen? Wie gut ist denn deine Prognose überhaupt möglich?
Also ich glaube, je fortgeschrittener und reifer die Firma wird, desto besser wird die Prognose. Wir waren am Anfang natürlich total naiv. Wenn man jetzt unsere erste Seed-Investor-Präsentation anschaut, dann ist natürlich heute ein anderes Businessmodell, ein größeres Flugzeug, größeres Projekt und so. Aber aus heutiger Sicht ist die Prognose schon sehr gut, weil man hat die Technologien getestet. Wir haben jetzt ein extrem professionelles Luftfahrtmanagement-Team, die einige der größten Airliner und Flugtriebwerke entwickelt haben. Das heißt, die wissen um die Kosten, um die Zahl der Leute, um die Ressourcen, die man in so einem Programm braucht. Das heißt, ich denke, die Kostenvorhersage für das Projekt ist sehr gut, aber man muss trotzdem Respekt haben. Wir machen was komplett Neues, neues Flugzeugkonfiguration, ein Elektrojet, neue Technologien da drin, neues Businessmodell. Das heißt, da kann es immer auch mal Verzögerungen geben. Und wir sehen ja auch sehr gut den täglichen Fortschritt.
Gibt es denn andere Technologien, wo das so ähnlich ist, also wo so viel Vorlauf nötig ist, bevor was passiert? Also bei Tesla zum Beispiel, wie lange hat es da gedauert, bis sie zum ersten Mal dann wirklich ein Auto verkaufen konnten von der Gründung? Oder was schaust du dir noch für Firmen an? Softwarefirmen sind ja meistens viel schneller am Markt. Also was gibt es noch für Beispiele?
Ja, eigentlich alle Hardwarefirmen, die komplexe, haarige Hardwareprojekte machen. Das kann Tesla sein, das kann Raumfahrt sein wie SpaceX. Es gibt natürlich auch andere Luftfahrt-Startups und meistens hat man da so eine 8 bis 10 Jahre Zeitschiene von der Gründung bis zum tatsächlichen Produkt, weil so ein komplexes Produkt wie ein Auto oder ein Flugzeug ist, ein Elektroflugzeug ist noch komplizierter. Da hat man meistens 5 bis 6 Jahre Entwicklungszeit von dem tatsächlichen Produkt und vorne dran kommt noch so eine Phase, wo man erstmal Technologien entwickeln muss und natürlich auch von dem 4-Mann-Garagen-Startup in ein professionelles Unternehmen sich wandeln muss und wachsen muss. Und diese Wachstumsphase, die dauert eigentlich mindestens 2, 3 Jahre, innerhalb der man dann übergeht in ein klassisches, was heißt klassisches, immer noch Startup, aber in ein großes Engineering-Unternehmen. Und die Phasen überlappen auch. Das hängt sehr stark davon ab, wie früh man Geld bekommt. Wir haben hier eigentlich in Deutschland, ich sag mal, sehr kämpfen müssen. Unser erstes Investment war 500.000, das zweite Investment 10 Millionen damals. Heute sieht es zum Teil anders aus, dass man Seed-Investment in der Größenordnung von 50 Millionen oder so. Dann kann man natürlich auch schneller wachsen in der Phase. Aber ich glaube, wenn man auch sich als Investor auf ein Hardware-Projekt einlässt, dann muss man damit rechnen, dass es, wenn es so komplex ist, 8 bis 10 Jahre dauert von der Gründung. Aber dafür hat man dann eben auch eine riesige Defensibility in dem Projekt.
Also Verteidigbarkeit gegen Wettbewerber und so, da kann man nicht so schnell nachmachen. Wer waren denn die Ersten, die euch geglaubt haben?
Die ersten, die uns geglaubt haben, das war Frank Thelen und sein Team. Mhm. Das war unser Seed-Investor. Und ich würde natürlich sagen, unsere Eltern, die sind theoretisch auch Investoren, zumindest meine, weil sie mir damals auch einen Kredit gegeben haben.
Und wie ging es denn weiter? Also mittlerweile kommen wir jetzt gleich mal zu, sind ja hunderte von Millionen reingeflossen. Also der Frank, nämlich dann so mit, hat er so eine 500.000 investiert und dann ging es langsam los.
Genau, dann ging es schrittweise los. Damals hatten wir einen 3-Meter-Prototypen, der schon 36 Triebwerke und Bordrechner und so weiter hatte. Der ist dann 4-5 Wochen, nachdem Frank investiert hat, geflogen. Und ab da ist es eigentlich immer gewachsen. Die Prototypen wurden größer, das Team professioneller, die Investments größer. Und mittlerweile sind ungefähr 400 Millionen an Investment bisher in die Firma geflossen. Und jetzt in dem SPAC-Börsengang, der vor uns liegt, werden nochmal um die 800 Millionen Dollar reinkommen. Und damit ist das Projekt dann, das ist für mich als Gründer unglaublich wertvoll als Meilenstein. Damit ist es bis zum Markteintritt finanziert. Und das war immer unser großes Ziel, sodass man sich wirklich darauf fokussieren kann, das Produkt zu entwickeln.
Und das sagst du jetzt so ganz lässig oder so ganz bescheiden dem her. Ich meine, du hast dann über 1 Milliarde an Geldern eingesammelt. Das ist ja schon für sich eine Riesenleistung.
Danke, ja, ist es natürlich. Ich muss auch zugeben, als wir gegründet haben und wenn du uns damals gesagt hättest, Jungs, das wird 1 Milliarde kosten, dann hätten wir wahrscheinlich nicht gegründet. Dann hätten wir nicht geglaubt, dass man das machen kann. Aber ich bin unglaublich dankbar für alle Investoren, die an uns glauben und die auch an die Zukunft von elektrischer Luftfahrt glauben, dass wir elektrisch fliegen können, dass das technisch machbar ist und ich sag mal, unseren Ingenieuren und uns Gründern ermöglichen, sowas zu entwickeln.
Wie kam denn das? Also beschreib mal jetzt die größeren Finanzierungsrunden. Da ist ja unter anderem auch Tencent, glaube ich, die chinesische Softwarefirma, ist bei euch mit eingestiegen. Wie hat sich sowas ergeben? Hast du denn da selber die kontaktiert? Scannen die den Markt? Haben euch gesehen? Haben da andere Investoren die Kontakte hergestellt? Wie lief das?
Also jetzt die letzte Finanzierungsrunde ist ganz anders gelaufen als die ersten. In der letzten Runde hatten wir klassische Investmentbanken und man hat intern ein Fundraising-Team, so wie wir es nennen. Und dann arbeitet man zusammen mit den Banken. Bei uns haben jetzt sehr viel auch die bestehenden Investoren wieder investiert. Das läuft natürlich ein bisschen anders ab. Die kennen die Firma, die kennen alle Zahlen, die kennen das Team. Und dann für neue Investoren stellt eigentlich entweder ein bestehender Investor den Kontakt her oder man macht es über die Investmentbanken, die natürlich ein großes Adressbuch haben. Und dann hat man Pitches. Also eigentlich so wie im Seed-Startup. Man hat professionellere Folien und einen besseren Plan und viel längere Due Diligence, also oft Monate an Due Diligence mit sehr professionellen Luftfahrtfirmen, McKinsey und so weiter, die das Businessplan durchleuchten, die Kosten durchleuchten, die Technologie durchleuchten, sich das Team anschauen. Aber das Prinzip ist eigentlich das gleiche wie in der allerersten Investmentrunde, wo man einen Pitch hatte, einen Investor überzeugen muss von der Vision, vom Team, von der Machbarkeit. Dann geht man durch die Due Diligence, so eine Verhandlung und dann unterschreibt man irgendwann.
Sag mal, bei all dem Geld, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, diese klassischen Blue-Chip-Investoren, insbesondere auch Software-Investoren, jetzt nennen wir Sequoia oder Excel oder diese Art von Firmen, die trauen sich an das Thema nicht so richtig ran. Es sind eher so diese gründergetriebenen Investoren, also Niklas Zennström, Frank Thelen, Tencent, also alles Leute, die sozusagen aus einer anderen Ecke kommen, die jetzt nicht sozusagen Profi-Geldanleger sind in dem Sinne. Ist das eine richtige Beobachtung?
Die würde ich, glaube ich, korrigieren und ich glaube, die wären auch nicht sehr glücklich, wenn man ihnen sagen würde, dass sie keine Profi-Geldanleger sind.
Also sehr unternehmerisch, sind viel unternehmerischer vielleicht als jetzt ein Sequoia, die halt sehr klassisches Suchschema hat.
Da sind ja auch Unternehmer drin in Sequoia, aber also wenn ich mir jetzt unsere Investorenlandschaft anschaue, dann ist das eigentlich ein sehr bunt gemischter Pool. Atomico ist einer der größten europäischen Venture Capital Funds, von einem Gründer geführt, was sie, glaube ich, extrem stark macht, weil sie eben verstehen, wie Startups funktionieren. Die haben uns auch extrem geholfen, uns zu professionalisieren und dahin zu kommen, wo wir heute sind. Dann haben wir strategische Investoren wie Tencent. Wir haben auch amerikanischen VC. Wir haben auch die Liechtenstein Bank an Bord, eine sehr klassische europäische Institution, die aber auch jetzt sehr breit Technologieinvestments macht. Also es ist eine recht bunte Landschaft. Wir haben Baillie Gifford an Bord, einer der größten Tesla- und Amazon-Investoren, die eigentlich auch sehr breit investieren, von Hardware bis in die Software.
Und was glaubst du, also wann oder welche im aktuellen Businessplan, wann macht die sozusagen größere Umsätze oder größere Ergebnisse? Da gibt es ja sogar schon Prognosen, ne?
Also das Tolle an so einem Flugzeug ist, dass es eine hohe Transportkapazität hat im Vergleich zu einem Auto am Boden, weil ich im Grunde genommen mehr Passagiere an Bord habe, in unserem Fall 4 bis 5 pro Flug, und weil man 4 bis 5 Mal schneller fliegt, als das Auto sich am Boden fortbewegt. Und damit erreicht man 20 bis 30 Mal mehr Passagierkilometer mit einem Lilium-Jet im Vergleich zu einem zum Beispiel Taxi am Boden. Und das führt dazu, dass ein Flugzeug im Service ungefähr 5 Millionen Umsatz pro Jahr erreicht.
Was heißt das für die Gesamtfirma? Also wie viel Gesamtumsatz wird das werden?
Der Gesamtumsatz wird kontinuierlich wachsen. Wir werden im Jahr 2024 auf den Markt gehen und dann erstmal ganz klein mit einem einstelligen Millionenbetrag anfangen. Und dann wollen wir aber sehr schnell wachsen. Wir haben die Fabrik hier in München ausgelegt auf ungefähr 400 Flugzeuge pro Jahr. Das wird sie nicht im ersten Jahr erreichen, sondern das wird ungefähr 2 Jahre dauern, bis sie diese Rate erreicht. Und dementsprechend kann man dann ausrechnen, wenn dann mal 500 Flugzeuge im Betrieb sind, dann ist der Umsatz auf jeden Fall schon
im Milliardenbereich. Genau, also wir reden dann schon auch irgendwie in den 20er Jahren, sagen wir mal, traust du dir noch mehrere Milliarden Umsatz zu?
Ja. Ja, das ist auf jeden Fall Teil unseres Businessplans.
Ja, und ja auch, habe ich auch gesehen, ein Ergebnis im Bereich von mehreren 100 Millionen Ergebnis, logischerweise. Das passt ja dann dazu, ne?
Genau, das ist unser Ziel und das gibt das Businessmodell her. Und die Zahlen im Businessmodell sind jetzt tatsächlich schon sehr gut validiert, dadurch, dass wir die meisten Partnerschaften für den Service, seien das jetzt Infrastrukturpartner, Pilotentraining bis hin zu Versicherungen, tatsächlich schon haben. Und damit können wir auch gut absehen, was werden die Kosten sein, um dieses Businessmodell tatsächlich zu betreiben.
Sag mal ein paar Worte, vielleicht, wo wir gerade über Finanzierung und auch so Planung sprechen, über die SPAC-Pläne, die ihr habt. Also eigentlich ist es ja schon öffentlich, ihr habt eine sozusagen Gesellschaft, oder es gibt eine Gesellschaft, die euch sozusagen übernehmen möchte und darüber an die Börse bringen möchte. Ich glaube, die nennt sich jetzt an der Börse Quell, ne? Also QELL ist, glaube ich, das Kürzel.
Ja.
Aus den USA, ein ehemaliger General Motors Manager, konnte man so lesen. Und die Bewertung, die dann da angestrebt wird für diese neue Gesellschaft an der Börse, liegt dann so bei über 3 Milliarden Euro. Das ist ja schon auch gigantisch. Also, ich meine, damit bist du ja de facto dann auch jetzt Unicorn-Gründer, ne?
Das sind wir schon seit einem Jahr. Ja. Mhm. Schon die letzte Finanzierungsrunde hat uns zum Unicorn gemacht. Das ist gigantisch, aber ich bin immer jemand, der sagt, allen Investoren, Team, Kopf runter, konzentrieren, Füße auf dem Boden halten. Wir haben noch sehr viel zu tun. Also das ist unglaublich wertvoll und das ist eine Validierung der Arbeit, die das Team gemacht hat und auf die bin ich unglaublich stolz. Aber wir fangen eigentlich erst an, wenn man so will. Wir haben noch kein Produkt auf dem Markt bisher und wir haben sehr viel Arbeit vor uns, das nächste Produkt zu bauen. Aber was für mich als Gründer und für uns, für das ganze Team das Wertvollste dabei ist, dass wir so weit finanziert sind, dass wir es tun können. Mhm. Und das ist das, was zählt für uns.
Und wie kam das zustande? Also bei so einem SPAC rufen dann die Leute da aus den USA bei euch an und sagen, Mensch, wir hätten folgende Idee, wir finden euch spannend, haben von euch gelesen, könnt ihr euch das vorstellen? Oder wie fängt sowas an?
Ja, SPACs sind recht aktiv zurzeit. Es gibt immer mehr SPACs und die gehen auch aktiv auf Firmen zu. Also unser Partner Kell, die haben fast 100 verschiedene Unternehmen durchgescannt, bis sie dann sich entschieden haben, den Merger mit Lilium zu machen. Normale Investoren sind vielleicht ein bisschen passiver, auf die muss man eher selber zugehen, aber SPACs gehen auch aktiv auf die Firmen zu.
Das heißt, ihr seid dann demnächst auch am Nasdaq notiert, ne? Weil diese Mantelgesellschaft ist schon am Nasdaq, ne?
Genau, die Mantelgesellschaft ist jetzt schon am Nasdaq. Wir mergen mit Kell und werden dann in 2 bis 3 Monaten auch an der Nasdaq gelistet sein.
Das heißt, dann kann man dann auf dieser Zielbewertung von über 3 Milliarden, könnte man dann auch bei euch schon Anteile kaufen, wenn man sozusagen eure Visionen teilt und da Geld anlegen möchte, ne?
Genau, ja. Wobei die Bewertung dann natürlich, dann sind wir frei im Trading, das heißt, die kann hoch und runter gehen.
Und machst du dir manchmal so ein bisschen Sorgen, weil es gibt ja jetzt auch, gerade in China habe ich gesehen, ein Beispiel, wo dann auch sagen wir, diese berühmten Shortseller, also Investoren, die jetzt an dem Modell zweifeln, auch schon gegen Firmen wetten, das ist ja dann auch schon ein relativ aggressives Umfeld, ne?
Ja, das ist es. Darauf muss man sich auch einstellen als Gründer. Wenn man sich Tesla anschaut, die waren über viele Jahre eins der meist geschorteten Unternehmen. Ich glaube, das ist aber auch ein gesunder Teil des Marktes, die Shortseller. Und darauf muss man sich einfach einstellen, wenn man am Public Market ist. Ich glaube, solange man einen guten Job macht in der Execution von dem Unternehmen, dann geht das mal rauf und runter, aber dann ist das kein Problem in dem Sinn.
Was sind denn technisch für euch die größten Herausforderungen? Also ich meine, wenn man es aus der Ferne beobachtet, dann scheint es so zu sein, dass es diese Ingenieursleistung ein Flugzeug, das sowohl sozusagen senkrecht hochfliegen kann, als dann auch waagerecht fliegen kann. Das muss wohl unglaublich komplex sein. Ist das das Schwierigste?
Das ist auf jeden Fall das Schwierigste, die Tatsache, dass es ein senkrecht startendes Flugzeug ist. Wenn man sich jetzt technologisch die Herausforderung anschaut, haben wir die eigentlich gelöst mit dem Fünfsitzer, der vor 2 Jahren zum ersten Mal geflogen ist. Das ist ja Größenordnung 1,5 Tonnen schwer, das Flugzeug, und hat in voller Größe gezeigt, dass wir die Elektrotriebwerke bauen können, dass wir die niedrigen Lärmwerte erreichen können, dass man tatsächlich erstmal senkrecht abheben kann mit heutigen Batterien. Und das ist, glaube ich, extrem wichtig auch hervorzustellen. Viele Leute fragen sich, kann man das machen mit heutigen Batterien? Ja, man kann das machen. Man kann mit den Batterien, die wir von Amazon gekauft haben für den Demonstrator, kann man ungefähr 200 Kilometer weit fliegen. Mit denen, die wir jetzt für den Serienflieger auf dem Prüfstand haben, kann man ungefähr 250 Kilometer weit fliegen. Und ab da wird es weitergehen. Aber man braucht nicht warten auf neue Batterien. Das heißt, zusammengefasst, die Technologien haben wir entwickelt, die haben wir hier. Die große Herausforderung für uns jetzt bei Lilium ist, das Flugzeug zuzulassen und zu industrialisieren. Und das ist nochmal natürlich ein Schritt, der viel mehr Mitarbeiter benötigt, als in Anführungszeichen nur ein Flugzeug zu bauen und zum Fliegen zu bringen.
Mhm. Was heißt das? Also die industrielle Serienfertigung ist das Problem? Oder beschreibt das nochmal ein bisschen näher, wo das Problem da liegt?
Die Zulassung des Flugzeugs bedeutet, dass man ein paar tausend Zulassungsanforderungen erfüllen muss, wo die europäische und amerikanische Luftsicherheitsbehörde im Prinzip sagen, wenn ihr diese Anforderungen erfüllt und das zeigt in Tests, dann bekommt ihr die Zulassung für den kommerziellen Verkehrstransport. Und die Sicherheitsanforderungen, die unser Flieger erfüllen muss, sind im Grunde genommen die gleichen wie jedes Verkehrsflugzeug von Airbus oder Boeing. Und was wir jetzt tun, ist erstmal unser Serienflugzeug fertig entwickeln mit dem Wissen um diese Anforderungen. Die sind jetzt klar. Und dann eben ungefähr ein 2-Jahres-Flugtestprogramm zu absolvieren, in dem wir dann wirklich zeigen, dass das Flugzeug alle diese Anforderungen erfüllt. Und im Anschluss daran kann man dann auf den Markt gehen. Das ist einmal die Zulassung. Und dann auf der Produktionsseite muss man einfach eine Serienfertigung von Flugzeugen aufbauen. Das wurde gemacht schon früher. Aber es ist einfach ein signifikantes Investment und benötigt auf jeden Fall mehrere hundert Mitarbeiter, bis die Produktionslinie dann funktioniert und auch den entsprechenden Qualitätsanforderungen in der Luftfahrtindustrie gerecht wird.
Was haben Firmen wie IKEA, Deichmann, Unique oder sogar die Bild-Zeitung alle gemeinsam? Sie agieren zwangsläufig in der Experience Economy. Also ihre Kunden erwarten, wenn sie auf die jeweiligen Websites kommen, die perfekte Erfahrung. Und sie wollen direkt das sehen, weswegen sie gekommen sind. Sie wollen zu den richtigen Zielen geleitet werden. Und dabei hilft Dynamic Yield. Dynamic Yield ist der Marktführer im Bereich Personalisierung und Optimierung von Customer Experience im Netz. Mehr als 350 globale Marken nutzen Dynamic Yield, um halt ihren Umsatz zu steigern am Ende, aber vor allen Dingen auch, um durch diese perfekte Kundenexperience ihren Kunden und sich selber Vorteile zu erarbeiten. Wir können allen Hörern dieses Podcasts jetzt anbieten, mit dem Expertenteam von Dynamic Yield exklusive Gespräche zu vereinbaren. Kostet nichts, man lernt sich mal kennen und die können erklären, was sie vielleicht im Bereich Experience Optimization für euch tun können. Am besten, ihr geht direkt auf die dafür bereitgestellte Landingpage Dynamic Yield mit Y, dynamicyield.com/OMR oder schreibt uns auf eine Mail an redaktion@omr.com. Ist denn diese Art von Zertifizierung, die du gerade beschrieben hast, ist damit dann auch schon die Erlaubnis abgedeckt, in Städten zum Beispiel fliegen zu dürfen? Oder ist das nochmal eine separate Genehmigung, die man braucht? Weil ich stelle mir so vor, ihr müsst ja auch mit irgendwelchen, sagen wir mal, Regionen, Bürgermeistern, vielleicht Ministerpräsidenten klären, ob man überhaupt einfach in dicht besiedelten Gebieten so rumfliegen darf. Oder ist das schon durch?
Das ist eine tolle Frage. Und zwar ist es bei Helikoptern so, wenn die nur ein Triebwerk haben, dass man nicht einfach unbegrenzt über besiedeltem Gebiet fliegen darf. Und das ist der große Vorteil von dem redundanten elektrischen Antrieb in unserem Flugzeug. Das Flugzeug hat redundante Systeme, im Prinzip in allen Bereichen, 12 Batterien, 36 Triebwerke, redundante Bordrechner. Und das schließt dann in der Zulassung automatisch ein, dass man wie ein Verkehrsflugzeug auch unbegrenzt über bewohntem Gebiet fliegen darf, weil eben der Ausfall von einem System nicht zum Verlust des Flugzeugs führt, sondern man kann den Flug dann immer noch weiterführen, wenn Triebwerke oder Bordrechner oder Batterien ausfallen.
Aber ist das also sicher, dass das regulierungsseitig so bleibt? Also ich stelle mir vor, dann, wenn dann demnächst irgendwie eure Flugzeuge hier über Hamburg düsen, dann werden Leute sagen, oh, das prüfe ich jetzt mal, ob das wirklich geht. Ich fühle mich davon gestört, ich habe da Angst, da sitzen ja keine Leute drin. Dann könnte es ja sein, dass da auch eine Regulierung kommt, die vielleicht am Ende alles kaputt macht.
Davon ist eigentlich nicht auszugehen, weil wir einfach uns bewegen wie jedes andere Flugzeug. Das heißt,
also ihr fliegt auch ziemlich hoch, dann ihr fliegt dann sozusagen in diesen Tunneln wie auch Flugzeuge.
Genau, also wir fliegen, je nachdem wie lang die Strecke ist, zwischen 1 und 3 Kilometern Höhe. Das heißt, im Normalfall wird man uns kaum sehen können, außer an dem Punkt, wo wir wirklich landen. Mhm. Das ist eine Sache. Die andere ist, dass wir einen Piloten an Bord haben. Das ist ein großes Missverständnis, dass viele Leute glauben, die Flieger würden autonom fliegen. Das kommt wahrscheinlich in 7 bis 10 Jahren, aber vorerst nicht. Und insofern ist es von der betrieblichen Seite größtenteils ein ganz normales Flugzeug. Das startet zwar senkrecht und landet senkrecht und braucht damit keine lange Startbahn, aber wenn es in der Luft ist, dann kommuniziert es mit dem Tower, bewegt sich im selben Luftraumsystem wie jedes andere Flugzeug auch. Und dieses System wird sich erstmal nicht ändern, sondern was wir gemacht haben, ist, dass wir eigentlich das ganze Flugzeugprojekt und unseren Betrieb so ausgelegt haben, dass wir in diese bestehende Regulatorik reinpassen.
Aber es gibt dann ja demnächst möglicherweise ganz viele von, also ihr erzeugt sozusagen permanent neue Flugzeuge, um zu wachsen. Und es gibt ja durchaus, wenn man mal so guckt, ich hatte gerade schon von China gesprochen, in Deutschland gibt es einen größeren, glaube ich, Marktbegleiter, Wettbewerber, Marktmitentwickler, wie man das immer nennen möchte. Aber es gibt ja weltweit so ungefähr nach meinem Schätzung, so 10-12 Teams, die alle an dem Thema arbeiten?
Es gibt viel mehr als 10 Teams. Man muss natürlich gucken, wie viele sind ernsthaft und gut finanziert und wie viele nicht. Aber es ist auch so, dass häufig eigentlich Airtaxis alle in einen Topf müssen werden, während wir zum Beispiel eigentlich kein Airtaxi sind. Wir bauen einen elektrischen Jet, dann gibt es elektrische Propellerflugzeuge, dann gibt es Multicopter. Das heißt, es gibt eigentlich eine Vielfalt in der Luft, ähnlich wie auf der Straße, wo man auch nicht einen Porsche mit einem Lastwagen oder einem Reisebus vergleicht. Und die haben verschiedene Anwendungsfälle, verschiedene Technologien und bedienen verschiedene Businessmodelle. Das heißt, wenn man sich aus der Perspektive anschaut, sind wir momentan eigentlich fast sogar die Einzigen. Wir sind die Einzigen, die einen elektrischen Jet entwickeln. Und wir sind die Einzigen, die klar auf das Shuttle-Business-Modell setzen, um die Preise zu senken.
Okay, aber dann trotzdem wird es dann im Luftraum demnächst ja richtig eng. Also dann, wenn jetzt da alle ihre Modelle sozusagen in den Himmel werfen, dann geht es ja richtig los da oben.
Ja, sehr eng wird es da, glaube ich, nicht. Die Welt ist riesig und wenn wir 400 Flugzeuge pro Jahr produzieren, ist das zwar für uns ein Multimilliardenumsatz, aber die Flugzeuge verteilen sich ja im Grunde genommen um die ganze Welt. Das heißt, sie haben, ich weiß nicht, ich glaube in Deutschland 40 Millionen Fahrzeuge am Boden. Und wenn Sie das vergleichen mit 2.000, 3.000 Flugzeugen, dann bemerken Sie die eigentlich kaum.
Okay.
Aber das Tolle an so einem Flugzeug ist, dass es so eine riesen Transportkapazität hat. Also dadurch, dass sie ungefähr 5-mal schneller sich bewegen als ein Auto am Boden und mit 5 bis 6 Passagieren an Bord eine größere Transportleistung haben als ein Privatauto, erreicht man mit einem Flugzeug ungefähr die gleiche Personenkilometeranzahl wie mit 20 bis 30 Autos am Boden.
Das wollte ich gerade fragen. Also ist das dann, darüber wird das Modell dann auch nachhaltig, weil erstmal erscheint es jetzt ja nicht sehr nachhaltig, das alles zu bauen und auch die Energie freizusetzen, wo immer sie herkommt, ist jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt nachhaltig im ersten Moment. Aber darüber, wenn man es dann mit dem Auto vergleicht, ist es dann einfach dann die nachhaltige Variante.
Es ist das nachhaltigste schnelle Verkehrsmittel, was wir kennen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es elektrisch. Das sind Elektroautos auch. Das heißt, wenn man es mit CO2-neutralem Strom betreibt, dann ist das nachhaltig. Aber hinzu kommt, dass wir keine Straßen oder Zugtrassen bauen müssen, die auch für sich schon einen relativ hohen CO2-Ausstoß haben. Und dadurch, dass wir ein Shuttle-Business-Modell betreiben, haben wir mehr Passagiere an Bord und damit pro Person und Kilometer einen niedrigeren CO2-Ausstoß, als wenn sie die gleiche Strecke im Elektroauto zurücklegen würden. Mhm. Das haben wir uns sehr detailliert angeguckt, haben dazu eine Lifetime-Studie gemacht, die den Bau des Flugzeugs bis hin zur Verschrottung und die Infrastruktur mit einbezieht. Und ich muss zugeben, ich wollte immer Elektroflugzeuge bauen, um die Luftfahrt nachhaltig zu machen. Aber ich war selber überrascht zu sehen, dass unterm Strich um einen Faktor 2 eine bessere Umweltbilanz rauskommt als bei einem Elektroauto. Und das hat sehr viel mit dem Load Factor zu tun.
Dann sag mal,
wenn
ganz
Sie das Auto jetzt mit 4 Personen betreiben, dann ist es mindestens gleich gut, aber das passiert eben leider sehr selten.
Dann sag mal ganz konkret, jetzt so für mich als, jetzt werde ich richtig motiviert. Ich bin jetzt hier in Hamburg, will nach Berlin. Typisches Szenario, was mir häufig bevorsteht, dann fahre ich mit der Bahn. Also wann glaubst du, kann ich hier eines eurer Flugzeuge nehmen in Hamburg und nach Berlin fliegen und was würde mich das dann ungefähr kosten und ja, wann ginge das wohl? Was meinst du?
Hamburg-Berlin werden wir wahrscheinlich noch nicht im Jahr 2024 starten, aber wir haben in Deutschland schon die ersten Startplätze bekannt gegeben, in München und Nordrhein-Westfalen. Was das kosten würde, ich weiß nicht genau, wie weit das auseinander ist. Ich schätze mal um die 200 Kilometer.
Ja, ja, ja.
Dann würde es ungefähr 250 Euro kosten in der Größenordnung.
Hin und zurück oder eine Fahrt?
Pro Richtung.
Pro Richtung. Okay, das heißt, wenn ich dann mal einen Abstecher nach Berlin machen möchte, dann bin ich abends oder morgens hin, abends zurück, dann bin ich mit 500 Euro schon dabei. Das ist schon mal deutlich mehr als der Zug jetzt. Ne?
Genau, das wird auch am Anfang so sein. Dadurch, dass der Service erstmal wachsen muss und größere Zahlen bekommen muss. Und dann, wenn die Flugzeuge nochmal eine Größenordnung größer werden und die Piloten wahrscheinlich irgendwann in ein autonomes System wechseln, dann wird man früher oder später Preise erreichen wie bei einem ICE am Boden. Und das Tolle ist, Hamburg-Berlin kann man jetzt noch mit einem Zug fahren. Aber wenn man jetzt zum Beispiel von Hamburg in eine mittelgroße Stadt fliegen möchte, wo es keine Zugverbindung heute gibt, dann können wir hier eben Verbindungen schaffen, die wirklich einen großen Mehrwert für die Gesellschaft und für den Transport und Mobilität ermöglichen, die es heute eben nicht gibt.
Wie lange wird denn Hamburg-Berlin dauern? Also diese 200 Kilometer, wenn das ungefähr stimmt, auf 250 oder sowas?
Die Flugzeit wären ungefähr 40 Minuten, 45 Minuten.
Okay. Wobei, ich meine, das ist jetzt ja schon auch, als wenn man sich das überlegt, als in meinem Szenario, man spart dann irgendwie gegenüber dem Zug, ja, ungefähr eine Stunde, je nachdem, wie man das mit dem Landen dann da funktioniert, oder anderthalb Stunden oder sowas, vielleicht ist man schneller, zahlt aber, ja, je nachdem, dann so 300, 400 Euro mehr. Also am Ende zahlt man dann 300, 400 Euro für die Ersparnis jetzt bei der Strecke Hamburg-Berlin wohlgemerkt. Das ist vielleicht ein bisschen unangenehm, ne, zu rechnen, weil das für euch jetzt keine optimale Alternative oder optimale Strecke ist.
Aber ist also, wie man sich's anschaut, wie wir es uns anschauen, ist, dass wir es nur machen, wenn wir mindestens 40 Minuten bis 60 Minuten Zeitersparnis für den Kunden erreichen. Die Kosten sind eigentlich vergleichbar mit einem Verkehrsflugzeugreise. Man hat da meistens noch längere Taxitrips zum Flughafen und zurück vom Flughafen. Und wenn man sich Verbindungen zum Beispiel wie München-Zürich anschaut, dann braucht man mit dem Auto ungefähr 4 Stunden dafür, mit dem Zug genauso. Und mit einem Lilium-Flugzeug würde man für die gesamte Reise ungefähr 1/4 Stunden brauchen. Das heißt, da hat man dann schon 2-3 Stunden Zeitersparnis, die ein extremer Vorteil sind.
Ist denn eigentlich Deutschland euer Zielmarkt? Also in Deutschland sozusagen, ist das der Pioniermarkt oder sagt man, das teste ich mal lieber woanders?
Ja, auf jeden Fall. Wir haben, das ist ja auch öffentlich bekannt schon, wir haben gesagt, wir werden den Service in Deutschland und in Florida als erstes launchen. Und das war auch für meine Mitgründer und mich immer ein bisschen eine Herzensangelegenheit. Wir haben das ganze Hochgeschwindigkeitstransportsystem Lilium uns immer wirklich auch von unserer Heimat aus gedacht. Würde uns das hier helfen, würde das Probleme lösen im Transportwesen, die wir hier haben. Und die deutsche Siedlungsstruktur ist extrem geeignet für sowas, weil wir eben nicht zwei große Metropolen in der Größe von LA haben, sondern wir sind ein föderales Land mit sehr vielen mittelgroßen Städten, die alle nicht an ein ICE-Netz angebunden sind, viele nicht mal eine Autobahnanbindung haben. Und die können mit einem Investment in der Größenordnung von 2 bis 5 Millionen einen ersten Landeplatz bauen oder auch mit Privatinvestoren bauen lassen. Und sobald sie den haben, sind sie an ein Hochgeschwindigkeitstransportnetz dann angebunden, was ihnen einen völlig anderen Standortvorteil bringt, sowohl für Familien, um da zu wohnen, als auch für Arbeitgeber. Und damit hoffen wir, einen großen Beitrag zu leisten, auch bei der Frage Landflucht. Müssen jetzt alle nach Berlin, Hamburg und München ziehen? Oder können wir nicht vielleicht die ländlichen und mittelgroßen Städte eigentlich stärken mit so einem System?
Was braucht man denn, um zu landen? Also ist es denn mehr so wie so ein Hubschrauberlandeplatz, wo man genau. Auf manchen, also man kann jetzt nicht mehr logischerweise irgendwie sozusagen in jeder Garageneinfahrt landen, sondern man braucht dann schon so zentrale Orte in der Stadt, wo das erlaubt ist.
Genau, man kann sich das eigentlich vorstellen wie ein Bahnhof, nur dass der keine Gleise hat, sondern da ist ein oder zwei Hubschrauber-Startflächen und dann hat man meistens 6 bis 8 Gates, an denen die Flugzeuge geladen werden mit Superchargern und während des Ladens steigen die Passagiere ein und aus.
Okay, und sag mal, wann plant ihr größere Profits zu erzielen? Da gibt es ja auch schon Prognosen zu, ne?
Ja, wir werden Umsätze machen ab 2024. Und die einzelnen Fluglinien sind relativ schnell profitabel. Also wenn man jetzt isoliert betrachtet, 10 Flugzeuge zwischen 2 Städten einsetzt, dann sind die innerhalb von einem halben Jahr bis einem Jahr profitabel. Auf Gesamtunternehmenssicht ist natürlich die Frage, wie viele weitere Produkte entwickeln wir und so weiter.
Erstmal als Börseninvestor gefragt, Fluglinien waren jetzt ja für viele Investoren eigentlich nie ein richtig gutes Investment. Also ich bin so ein bisschen überrascht, dass ihr euch sozusagen auch bewusst als Fluglinie positioniert, weil die sind ja jetzt aktuell in Corona sowieso aber auch nie so viel wert. Also jetzt irgendwie, ich glaube, die größte Fluggesellschaft der Welt, die American Airlines, die sind, glaube ich, aktuell an der Börse, habe ich mal geguckt, irgendwie so 10, 11 Milliarden Market Cap wert. Das ist ja sozusagen fast nur noch das Doppelte von euch und die haben irgendwie die riesige klassische Fluglinie. Dann ist es ja schon irgendwie verrückt. Also müsste man sich nicht andere Vorbilder suchen eigentlich, also in eurer Position?
Haben wir ja. Wir sind ja so gesehen aus Investorsicht keine Fluglinie, sondern ein Technologieunternehmen. Der große Unterschied ist, dass eine Fluglinie nicht differenziert ist. Die benutzen alle Flugzeuge von Boeing und Airbus und haben damit eigentlich in der Basis, in der Technologie, keine Differenzierung. Sie können natürlich über Marke, über die Strecken, ein bisschen über die Qualität der Teams und so weiter eine Differenzierung schaffen. Aber es ist letzten Endes eine Commodity. Und was wir tun, ist eigentlich genau das Gegenteil. Wie ich zuvor schon gesagt habe, wir sind die Einzigen, die diese Technologie haben und die einen senkrecht startenden elektrischen Jet entwickelt haben über 5, 6 Jahre. Das heißt, wir haben einen riesigen technologischen Differenzierung im Projekt. Und für uns ist das dann ein riesiger Vorteil, auch den Endkunden direkt zu bedienen, weil dann können wir uns zusätzlich durch Service, durch Marke differenzieren und machen pro Flugzeug Mehrfaches an Umsatz, als wenn wir die Flugzeuge einfach nur verkaufen würden. Das heißt, aus Investorensicht, und das hier kann ich, glaube ich, gut für unsere bestehenden Investoren sprechen, ist das Service-Business-Modell bei weitem attraktiver, als wenn man sich rein als OEM platziert und Flugzeuge verkauft.
Das ist dann so eine Mischung. Ihr habt dann sowohl den Eigenbau der Hardware, aber halt auch die Service-Komponente, den eigenen Betrieb, die Differenzierung über das Produkt. Also ihr habt so eine Art neues Bundle, wenn man so will.
Genau, wobei da gibt es oft Missverständnisse, wie viel wir tatsächlich selber machen. Also bei der Produktion machen wir rein das Final Assembly im Haus und bei den ganzen Systemen, die ins Flugzeug reinkommen, haben wir Partnerschaften aufgebaut mit den großen Luftfahrtherstellern, die auch Boeing und Airbus beliefern, weil wir eben auf deren Erfahrung und Expertise und Qualität zurückgreifen können dadurch. Und auch im Betrieb ist es so, dass wir zwar die Buchung und das eigentliche Scheduling von den Flugzeugen in unserer eigenen Software machen, aber zum Beispiel der Pilot ist gar nicht bei Lilium angestellt, sondern ist angestellt bei einer schon bestehenden Fluglinie. Das heißt, wir haben hier Partner, die die Wartung der Flugzeuge machen, die kommen aus der klassischen Luftfahrtindustrie, und wir haben Airline-Partner oder Flugbetriebspartner, die die Flugplätze betreiben, und Partner, die die Flugzeuge tatsächlich fliegen. Und damit ermöglicht es uns erst einmal weniger investieren zu müssen, weniger Geld raisen zu müssen. Es ermöglicht uns aber auch, ich sag mal, all die Qualität zu nutzen, die das Luftfahrtökosystem aufgebaut hat in den letzten 50, 100 Jahren. Und eben am Ende können wir auch schneller wachsen mit so einem System. Das heißt, wir schaffen eine Art Ökosystem, wo praktisch in jedem Bereich Partner sind. Viele davon haben wir bekannt gegeben, zum Beispiel die Lufthansa übernimmt das Training von unseren Piloten. Wir haben auch Fertigungspartner bekannt gegeben, wie Toray oder Aciturri, die größten Carbonfaserhersteller sind, oder Airbus mit Carbon-Teilen für Flugzeuge beliefern.
Heißt denn die Firma dann später, oder die Fluglinie, wird das denn Lilium heißen?
Das wird Lilium heißen, genau. Das ist unsere Marke.
Und Lilium kommt ja von Otto Lilienthal, ne?
Genau, wir haben uns damals zusammengesetzt und uns angeguckt, was passt denn eigentlich zu dem, was wir machen wollen. Und Otto Lilienthal hatte die Vision, dass wir eines Tages nicht rumlaufen auf unseren Beinen, sondern die Luft erobern und fliegen werden. Und das war eigentlich genau unser Ziel immer, dass wir gesagt haben, wir wollen es jedermann ermöglichen zu fliegen. Regional, nachhaltig, leise zu fliegen.
Wie ist denn eigentlich Deutschland als Land für so eine, naja, sehr sehr in die Zukunft planende und vorbereitende Firma, die auch so Technologie entwickelt für eine ganz andere Welt? Empfindest du da Deutschland als schwierigen Markt, weil auch da viel Skepsis kommt? Zum Teil auch, wenn man das so liest, gibt es ja auch Häme. Zum Teil gibt es aber auch natürlich dann hier eine Struktur, die vielleicht solide ist und seriöser ist als anderswo. Beschreib das mal.
Also Deutschland ist, glaube ich, das interessanteste Land für mich in seiner Reaktion, weil wir genau das Bild oft haben von uns selber, was du jetzt gerade beschreibst. Was wir aber tatsächlich erleben, ist eine riesige Begeisterung bei sehr vielen Leuten. Und auf der einen Seite eine gewisse Skepsis gegenüber neuen Technologien, neuen Businessmodellen und so weiter. Aber was dann tatsächlich passiert, ist, dass die Deutschen sich das sehr genau angucken, aber dann trotzdem mitmachen. Also wir hatten jetzt eigentlich keine Schwierigkeiten, in Deutschland zum Beispiel Infrastrukturpartner zu finden. Das heißt, unsere Partner in Deutschland haben mindestens so schnell wie die Partner in Amerika und anderswo auf der Welt erkannt, was das für eine Riesenchance ist, zum Beispiel für die Anbindung von einem Flughafen, das Einzugsgebiet zu erhöhen und das mit Lilium-Flugzeugen zu machen. Das heißt, wir sind vielleicht als Kultur am Anfang ein bisschen kritischer. Ich glaube, wir schauen auch ein bisschen mehr drauf, was können wir verlieren, und nicht immer so sehr drauf, was können wir eigentlich gewinnen als Gesellschaft oder als Investor, wenn wir auf neue Technologien draufschauen. Aber was wir dann am Ende machen, ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Aber sag mal, gefällt es dir oder findest du es hilfreich, wenn dann viele Medien zu dir sagen, du bist der deutsche Elon Musk und so?
Nein, ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich fühle mich vielleicht auch ein klein bisschen geehrt, aber wir sind noch ganz weit weg davon. Also ich glaube, Hype ist gar nicht hilfreich, egal in welche Richtung es geht. Zu hohe Erwartungen in jeder Hinsicht an Technologie oder auch den Business Outcome und so weiter sind, glaube ich, nie hilfreich, sondern das Beste ist, man ist einfach realistisch und liefert, was man sich vorgenommen hat.
Hat euch das denn geholfen, dass vor einigen Jahren schon die Dorothee Bär sozusagen von Flugtaxen sehr prominent gesprochen hat? Sie hat ja so, glaube ich, als sie da Staatsministerin wurde, relativ schnell auch ihre Visionen so ein bisschen offengelegt, und da war ja dann auch das Thema Flugtaxen seitdem mit euch als einem der Beispiele irgendwie im Raum. War das, wo dachtest du so, oh Gott, muss das jetzt sein, oder hast du dich gefreut?
Nein, ich habe mich total gefreut, weil das, was ich mir wünsche in Deutschland, ist, dass wir nicht einfach nur über Flugtaxen reden und gar nicht genau wissen, was wir eigentlich meinen, sondern dass wir als Gesellschaft darüber sprechen, wie kann ein Elektroflugzeug und elektrische Luftfahrt Probleme lösen, die wir haben? Wie können wir den CO2-Ausstoß der Luftfahrt reduzieren? Wie können wir Hochgeschwindigkeitsmobilität schaffen für mittelgroße Städte? Wie können wir als Gesellschaft profitieren von diesen neuen Technologien und uns da drauf stürzen und sie da nutzen, genau so, wie wir sie wollen? Und vielleicht auch da nicht nutzen, wo wir sagen, da brauchen wir sie nicht oder da gibt es bessere Lösungen dafür. Und ich glaube, genau dafür braucht man eine gesellschaftliche Debatte erstmal zu der Frage, gibt es diese Technologien, dann verstehen, was können die nicht. Und dann braucht man eine politische Debatte über die Frage, wo und wie wollen wir sie einsetzen. Und von daher ist es aus meiner Sicht eigentlich super, dass es diese Aufmerksamkeit schon relativ früh gab. Das war natürlich auch dadurch getriggert, dass wir als Lilium hier in Deutschland ansässig sind. Und ich glaube, das wird uns als Land helfen, ich sag mal, das Beste rauszuholen aus der elektrischen Luftfahrt.
Kannst du denn verstehen, wenn Menschen da jetzt trotzdem skeptisch sind und sagen, irgendwie kann ich mir das nicht vorstellen. Vor kurzem gab es sogar eine Diskussion, ich glaube, bei LinkedIn, ob ihr das schaffen könnt, die angestrebte Profitabilität. Da wurden dann Wetten platziert. Der Frank Thelen war da, sagen wir mal, involviert. Verfolgst du sowas oder denkst du dir, aus sowas halte ich mich komplett raus?
Ich verfolge es nicht, nein. Dafür habe ich keine Zeit. Ich bin ja nicht da, um Wetten zu machen, sondern um tatsächlich ein Elektroflugzeug auf den Markt zu bringen. Ich halte es aber gleichzeitig für völlig normal. Also wenn man was komplett Neues macht und man sagt, man möchte eine Debatte haben, dann gibt es Leute, die gut informiert sind, Leute, die schlecht informiert sind, Leute, die dran glauben und Leute, die nicht dran glauben. Und ich glaube, das ist einfach ein gesunder Setup, den man braucht als Land oder als Kultur, um sich mit neuen Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube, das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass wir insgesamt als Gesellschaft nach vorne schauen und Chancen sehen in allen neuen Technologien. Seien das Elektroflugzeuge oder seien das digitale Technologien, andere Themen. Ich glaube, wir können riesig davon profitieren. Und wir haben unglaublich gute Ingenieure und Mitarbeiter im Land, die diese Sachen entwickeln können.
Eigentlich bin ich aufgefordert, hier eine Quizfrage zu stellen, aber für regelmäßige Hörer dieses Podcasts ist die Antwort auf die nun doch folgende Frage eigentlich vollkommen klar. Die Frage lautet, welche Firma wächst in den letzten 7 Jahren in jedem Jahr mit mindestens 60% im E-Commerce-Bereich? Und na klar, die Antwort lautet About You. Die gehen ja sogar demnächst an die Börse, was man so hört. Grundlage für all das ist ganz sicher deren hervorragende E-Commerce-Technologie. Und genau diese Technologie stellen sie schon seit einiger Zeit anderen im Markt zur Verfügung. Nach Implementierung dieser Lösung wachsen einige Kunden über 80% im Umsatz und über 100% in der Profitabilität. Kunden der About You Commerce Suite können außerdem noch als Bonus die sogenannten Growth Services dazu bekommen, bei denen dann About You euch ihre Marketing- und Shop-Management-Expertise exklusiv zur Verfügung stellt. Wer mehr über die Möglichkeiten rausfinden möchte, mit About You Technologie selber zu arbeiten, der schreibt eine kurze Mail an Commerce Suite, also Commerce und dann Suite, S-U-I-T-E, Commerce Suite at About You und erwähnt bitte hier den OMR-Podcast, dann bekommt man nämlich eine exklusive Case-Study zugeschickt. Ist denn bei dir, also wenn du abends ins Bett gehst, ist denn bei dir immer die Überzeugung 110%, also das klappt auf jeden Fall vielleicht ein halbes Jahr später oder vielleicht kostet es mal 100 Millionen Euro mehr, aber oder sagst du, naja, also am Ende kann es auch sein, dass es aufgrund von technologischen Herausforderungen sich um 10 Jahre verzögert oder dass es irgendwie aufgrund von Regulierung vielleicht in manchen Ländern gar nicht passiert. Gibt es denn so fundamentale Risiken noch oder hast du mit denen zu kämpfen manchmal selber oder sagst du, das schalte ich aus, da denke ich nie drüber nach?
Nee, hatte ich nie. Aber nicht, weil ich es ausschalten müsste oder ignorieren würde, sondern man kann als Ingenieur, wenn man die Technologie kennt, eigentlich innerhalb von einem halben Tag die Machbarkeit ausrechnen von so einem Flugzeug und ab da ist es eigentlich eine Business-Frage und eine Ausführungsfrage. Also ich kann nicht beweisen, und das werden wir alle nicht wissen, bis wir es gemacht haben, wie schnell, wie viele Menschen das buchen werden, welche ist die profitabelste Strecke. All die Sachen können wir nicht sehen, aber wir sind bei Lilium eigentlich immer haben wir eine Kultur verfolgt, die, ich sag mal, First Principles Engineering verfolgt. Das heißt, man schaut sich einfach die physikalischen Grundlagen an und trifft seine Entscheidung nicht basierend auf Glauben, Hoffen oder sonst irgendwas, sondern man berechnet, was ist physikalisch machbar, was nicht, und damit geht man vorwärts. Und dann haben wir natürlich über viele Jahre Technologie entwickelt, Messungen davon gemacht und so weiter. Das heißt, wir wissen, man kann diese Flugzeuge bauen. Wird es Länder geben, die vielleicht ein bisschen länger brauchen mit der Regulatorik? Das kann sein. Aber das ist für uns eigentlich nicht so relevant, weil wir haben jetzt unsere Launch-Märkte in Deutschland und in USA soweit festgelegt. Wir haben unsere Infrastrukturpartner dort. Die Infrastruktur ist auch in den entsprechenden Zulassungsverfahren jetzt drin. Und damit ist für uns eigentlich klar, der Pfad nach vorne, wie wir das Flugzeug zulassen, wer die Infrastruktur baut, wer das Flugzeug betreibt und wie es dann tatsächlich losgeht in den ersten Jahren, ist klar für uns. Und ich glaube, danach wird es eine riesige Welle geben. Wir gehen eigentlich davon aus, dass wir nicht in der Lage sein werden, so viele Flugzeuge zu produzieren, wie dann weltweit Nachfrage sein wird, wenn man tatsächlich in 2, 3 Märkten gezeigt hat, dass das System funktioniert und nachgefragt ist.
Wie weit seid ihr eigentlich, wenn man jetzt eine Strecke Hamburg-Berlin nochmal anschaut, weil ich jetzt mir wirklich gerade versuche, mal vorzustellen und denke, Mensch, das wird ja cool, dann kann ich ja bald damit nach Berlin fliegen. Besser als ein Hubschrauber. Also ich meine, was würde es mit einem Hubschrauberflug nach Berlin kosten? Und wäre der viel langsamer?
Der wäre gar nicht viel langsamer, aber der wäre wahrscheinlich 3-mal teurer ungefähr. Das hat verschiedene Gründe. Das hat mit dem hohen Wartungsaufwand für Hubschrauber zu tun. Hubschrauberpiloten sind teurer. Die Landeplätze sind sehr teuer, weil sie kaum genutzt werden heutzutage. Das heißt, ein Hubschrauberflug nach Berlin würde wahrscheinlich Größenordnung 800 bis 1000 Euro kosten. Mhm. Und der große Vorteil von so einem Elektroflugzeug im Vergleich zum Hubschrauber sind eigentlich 3 Dinge. Das eine ist Sicherheit. Beim Hubschrauber sind alle mechanischen Komponenten wie Rotoren und die Verstellmechanik etc. sind sogenannte Single Points of Failure. Das heißt, wenn irgend so eine Komponente ausfällt, dann fällt der Hubschrauber runter. Das macht sie hochkritisch und sorgt für einen hohen Wartungsaufwand. Beim Elektroantrieb hat man sehr wenige Komplexität, sehr wenige bewegliche Bauteile. Und damit kann man Elektroantriebe sehr leicht redundant machen. Das heißt, man hat den Sicherheitsvorteil. Man hat einen großen Lärmvorteil. Unsere Technologie ist die einzige, die geschlossene elektrische Jettriebwerke verwendet. Und der Vorteil davon ist, dass man akustische Dämpfer in dem Triebwerk unterbringen kann, die den Lärm im Vergleich zum Hubschrauber so weit reduzieren, dass sie ungefähr 10-mal näher an das Flugzeug rangehen können, bis sie den gleichen Lärmwert haben. Oder in anderen Worten, wenn man jetzt sich den Lärmabdruck am Boden anschaut, dann ist der knapp 100-mal kleiner als bei einem Helikopter. Und das ist eigentlich erst die Grundbedingung, dass ich überhaupt Luftfahrt im nahe oder im städtischen Umfeld machen kann. Ich muss den Lärmwert eben in dem Maß tatsächlich reduzieren. Und das ist der größte technische Vorteil von unserer Technologie gegenüber den anderen Technologien, die jetzt in der elektrischen Luftfahrt gerade in Entwicklung sind und meistens eigentlich auf Propellern basieren. Und der dritte Vorteil, den man dann zum Hubschrauber hat, ist, dass man eben wesentlich günstiger sein kann, weil der Elektroantrieb günstiger ist, Strom ist günstiger, die Wartungskosten sind niedriger, die Piloten sind günstiger und das Businessmodell führt auch dazu dann, dass die Auslastung des Systems höher ist und das führt nochmal erheblich zu Kostenreduktionen. Und all diese Faktoren zusammen führen dann dazu, dass ich es tatsächlich schaffen kann, ein Elektroflugzeug als Massenverkehrsmittel zu etablieren in der regionalen Luftfahrt.
Bist du mit den anderen, sagen wir mal, du hast ja gerade beschrieben, wie ihr euch unterscheidet, dass es da unterschiedliche Modelle gibt, aber trotzdem mit den anderen Anbietern in dem Bereich oder Visionären in dem Bereich in Kontakt? Ich glaube, der Gründer von LinkedIn, ja, der Reid Hoffman, ist ja auch in dieser Branche unterwegs. Dann gibt es diese Volocopter-Kollegen aus Deutschland. Es gibt in China Yihang, die schon börsennotiert sind. Also tauscht man sich sozusagen global in diesem Segment aus?
Ja, total. Also es gibt ja verschiedene Industrie-Events. Man kommt auch meistens aus einem ähnlichen Hintergrund. Das heißt, wir haben alle mit ähnlichen Problemen gekämpft, sei das technischer Natur oder dass man sich finanzieren muss. Und wir kennen uns alle sehr gut.
Und bist du dann ein bisschen verärgert, wenn man dann liest, also ich hatte mir jetzt auch in der Vorbereitung bei Yihang, was die Shortseller, also die jetzt gegen Yihang, also das chinesische Pendant, die dagegen wetten, die sagen dann, wir waren da vor Ort, die Hallen, wo angeblich da irgendwelche Sachen gebaut werden, die gibt's gar nicht, die sind komplett leer, da sind irgendwelche Zahlen, die sind gar nicht so, wie sie angegeben werden. Bist du dann frustriert, wenn sozusagen dann so, durch solche Berichte die ganze Branche diskreditiert wird?
Frustriert, ich kann das schwer kommentieren, weil ich natürlich nicht weiß, was jetzt tatsächlich da ist und was nicht. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass die Branche an sich in irgendeiner Form diskreditiert wurde dadurch. Ich glaube, so ein Shortseller-Report, den kriegt wahrscheinlich jeder mal, wenn er dann an der Börse ist, vielleicht sogar mehrere. Aber ich glaube, solange das Unternehmen tatsächlich solide ist, ist das auch was man übersteht. Und ich habe jetzt überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass die Branche dadurch diskreditiert wurde, weil im Gegenteil, oft schafft sowas ja auch erst, dass sich Leute damit auseinandersetzen und dann sagen, dann schaue ich mir das jetzt aber mal genauer an. Mhm. Was kann man damit machen, was kann man damit nicht machen? Mhm. Und das ist eigentlich genau das, was wir brauchen.
Die großen Autokonzerne wollen auch mitspielen, ne?
Genau, die haben auch gesehen, dass das natürlich eine Wachstumsmöglichkeit für sie ist. Ich glaube, in Deutschland sind wir da vielleicht noch ein bisschen zurückhaltender bisher, aber Hyundai zum Beispiel hat sich vorgenommen, ich glaube, bis zum Jahr 2040 30-40% ihres Umsatzes mit senkrecht startenden Elektroflugzeugen zu machen. Da wird es spannend.
Und ich meine, dir gehört ja auch noch ein Anteil an der Firma offensichtlich. Man kann das aktuell schlecht sehen, aber liegt das so im Bereich, bei der neuen Firma wirst du dann noch so, ich würde es mal schätzen, zwischen 5-10% müsstest du ja mindestens noch haben. Das wäre jetzt mein Gefühl. Und wirst du denn schon vor der richtigen vollen Arbeit der Firma im Sinne von Umsatz und so schon was verkaufen? Oder sagst du, nee, ich halte das dann auf jeden Fall so lange, bis da auch wirklich Umsatz gemacht wird und bis das richtig alles funktioniert?
Also ich will eigentlich den Großteil meiner Unternehmensanteile halten. Vielleicht werde ich irgendwo meine Kleinigkeit verkaufen und mir eine Wohnung kaufen oder sowas. Aber ansonsten, das eigentliche große Wachstum von Lilium kommt ja erst. Und ich habe auch, für meine Mitgründer kann ich da genauso sprechen, wir haben die Firma nie gegründet, weil wir gesagt haben, wir wollen damit sehr wohlhabend werden. Wie du vorhin gesagt hast, man kann, glaube ich, schneller als in 10 Jahren ein Startup aufbauen, wenn man nicht in die Hardware geht, sondern wir haben das Unternehmen gegründet, um es erfolgreich zu machen, um ein neues Verkehrsmittel zu schaffen. Und das passt gut zu Investoren, weil wir schaffen unsere Mission nur, wenn wir das Ganze sehr groß machen. Und damit schließt sich dann der Kreis. Das macht es sehr attraktiv für Investoren. Aber so rein aus meiner privaten Motivation heraus ging es uns einfach um das Projekt, um die Technologie und das Produkt.
Aber mit meinen, sagen wir mal, 5-10%, liege ich da zu hoch oder ist das einigermaßen, sagst du, da bin ich nicht ganz falsch unterwegs?
Das liegt richtig, ja.
Okay.
In der Größenordnung liegt es, ja.
Okay. Wow. Also ich meine, das ist ja für dich dann auch bis heute schon, ne? Also ich meine, rein, wenn man das zumindest auch wenn es auf Papier ist, aber trotzdem eine wahnsinns auch wirtschaftliche Dimension, ne?
Ja, wobei man sich die eigentlich nicht so richtig bewusst macht. Weil wie gesagt, also als Gründer will man ja auch an Bord bleiben, so lange wie möglich und das Unternehmen vorwärts bringen. Und ich glaube, wenn ich jetzt die Hälfte verkaufen würde, dann möchte ich nicht die Reaktion an der Börse darauf sehen.
Klar, das heißt, aber es hat es ja bei anderen Specs gegeben. Ne? Ich meine, das ist ja das, was deswegen ja so ein bisschen Frage. Also bei dem Virgin Galactic Spec zum Beispiel, der vor kurzem kam, wo ja der Richard Branson dabei ist und dann ist dieser berühmte Spec-Investor, der Chamath Palihapitiya, haben das ja an die Börse gebracht und haben dann nach wenigen Monaten quasi, haben die dann zumindest mal verkauft, also der Gründer und der Sponsor. Da fragt man sich dann schon so, okay, krass, da scheinen die jetzt ja nicht so langfristig dran zu glauben.
Das ist krass, ja. Also wird es bei mir nicht geben. Ich kenne die Motivation und den Fall nicht dahinter, aber wird es bei uns nicht geben. Mhm. Sondern im Grunde genommen haben wir Gründer immer gesagt, we put our money where our mouth is.
Und machst du viel PR? Also musst du oder über Marketing ist das überhaupt ein Thema für euch jetzt schon? Ich habe das Gefühl, ihr habt so viel inbound Interesse. Macht ihr also Marketing ist ja eh noch eigentlich Quatsch, weil es ja noch 3 Jahre weg, bis es überhaupt mal losgeht. Ist das für euch ein Thema?
Marketing für den Service nicht, nein. Aber Kommunikation machen wir. Wir haben natürlich wahnsinnig viele Anfragen und wir haben auch jetzt in den letzten 1-2 Monaten einen wesentlich offeneren und transparenteren Kurs eingeschlagen. Wir waren ja die letzten, ich sag mal, 2-3 Jahre sehr geheimnisvoll, weil wir die Entwicklung von dem Serienflugzeug nicht bekannt geben wollten, bevor das wirklich unter Dach und Fach ist mit seiner Regulatorik und so weiter. Das ist jetzt der Fall und ab jetzt werden wir auf jeden Fall, glaube ich, recht transparent auch sein im Sinn von, wo steht das Projekt, was haben wir vor uns, was haben wir schon geschafft. Das war jetzt der Aufschlag mit der Veröffentlichung des Flugzeugs, aber es wird jetzt, glaube ich, für viele sehr spannend sein, mit uns einfach zu durchleben, wie man, ich sage mal, von so einem Garagen-Startup in eine professionelle Luftfahrtfirma sich wandelt, aber auch einen senkrecht startenden Elektrojet entwickelt. Und das ist, also das will ich auch unbedingt teilen mit der Welt, weil das ist unglaublich begeisternd für das Team hier, für die Ingenieure, für den Rest des Teams, für mich, diese Technologie und dieses Flugzeug zu entwickeln.
Lasst ihr euch da schon begleiten? Ich meine, eigentlich müsste es doch jetzt irgendwie ein Doku-Team geben, das euch schon sozusagen immer mal wieder filmt, dass man eines Tages die große Lilium-Doku machen kann mit den Bildern von heute.
Also es will jetzt nicht zu viel versprechen, aber es gibt immer wieder meine Kamera hier in der Firma.
Okay. Und letzte Frage hier, so ein bisschen auch als Hamburger. Wenn man dann, wie muss ich mir das vorstellen? Wo startet ihr dann hier? Also werdet ihr dann irgendwann anfangen und sagen, okay, wir suchen mal da nach dem Ort, wo wir sozusagen den Hamburger Bahnhof errichten können, den Berliner Bahnhof oder was auch immer. Also da muss es ja irgendwie eine Infrastruktur geben, die es jetzt noch nicht gibt. Die muss ja gebaut werden.
Genau, also wir haben ja schon bekannt gegeben, dass wir in Bayern starten werden und in Nordrhein-Westfalen. Dort haben wir jetzt erstmal die Knotenpunkte an den Flughäfen bekannt gegeben. Mhm. Münchner Flughafen zum Beispiel wird es direkt am Terminal einen Senkrechtstartplatz geben. Und dann werden wir schrittweise das Netzwerk jetzt ausweiten auf die Städte im Land. Und dort wird man dann entsprechend in der Größe von einem Omnibusbahnhof eine Infrastruktur bauen, die aber eigentlich recht günstig ist. Also das ist eine große Betonfläche, die kann man auf einem Parkhaus machen, auf einem Bahnhof oder natürlich auch irgendwo auf einer flachen Fläche am Boden. Das eigentlich teurere, was dann dazu führt, dass so ein Startplatz 5 bis 10 Millionen kostet, wenn er 8 Gates hat, ist die Ladeinfrastruktur. Weil sie brauchen dann Hochspannungsanschluss, Transformatoren und 7-8 Megawatt Ladeleistung für den gesamten Flugplatz. Und das ist das eigentliche Investment. Ansonsten ist es eigentlich eher eine Betonfläche und die entsprechende Zulassung.
Ich meine, der Münchner Flughafen ist jetzt erstmal als Ort nicht so sexy, weil eine Stunde was weg. Also ich meine, würde mir dann denken, als Münchner, komme ich ja fast wirklich mit dem Zug schneller überall hin, als wenn ich erst zum Flughafen raus muss. Das ist ja immer, also ich kenne da die Strecke ganz gut als Hamburger. Ich bin ab und zu mal nach München geflogen in den letzten Jahren. Das nervt ja brutal. Ne?
Es wird ja deswegen auch einen Innenstadtflugplatz geben für Lilium. Und das ist der große Vorteil von den senkrecht startenden Fliegern, dass man nicht ein zentrales System bauen muss, so wie wir das heute von den Flughäfen kennen, mit riesigen Hubs, sondern man kann verteilt diese kleinen Flugplätze bauen und damit eben sehr granular Flüge anbieten und immer Direktflüge anbieten. Das heißt, es wird am Anfang einen, irgendwann wahrscheinlich mehrere Startplätze in München geben, mehrere in Hamburg, mehrere in Berlin, die dann eben wiederum kleine und mittelgroße Städte im Umland anfliegen können als Shuttle-Service.
Oh, Wahnsinn. Glaubst du, das wäre alles möglich gewesen, auch von der Finanzierungsseite, ohne dass dieses Spec-Thema jetzt so groß geworden ist? Ich meine, das ist ja auch, ich meine, diese Finanzierung, die ihr jetzt bekommen habt, ist ja auch inklusive der Möglichkeiten der Kommunikation, die ihr weiterhin habt. Ein IPO in dem Maße wäre ja nicht möglich gewesen, wahrscheinlich eine klassische IPO oder ein Direct Listing oder sowas. Das heißt, Spec ist ja für euch schon ein Wahnsinnsinstrument, das auf einmal entstanden ist und passend vom Timing her perfekt für euch, um überhaupt solche Sachen machen zu können, ne?
Ja, es ist ein gutes Instrument, aber es wäre auch ohne möglich gewesen. Wir hatten durchaus gute Alternativen im Prozess. Wir haben uns auch sehr genau angeschaut, wollen wir lieber eine private Finanzierungsrunde machen oder die Public Markets Runde. Mhm. Warum wir uns dafür entschieden haben, den SPAC zu machen, ist eigentlich eher dann in der Folge des eigentlichen Listing-Events, dass der öffentliche Kapitalmarkt natürlich wesentlich größer ist. Mhm. Man hat auch eine ganz andere Aufmerksamkeit auf dem Unternehmen, wenn man am öffentlichen Kapitalmarkt ist. Und wir haben gesagt, okay, wir sind jetzt in einem Zustand, wo wir mit 700 Mitarbeitern und einem vollbesetzten Management-Team aus der Luftfahrtindustrie und anderen großen Firmen sind wir gut aufgestellt, um sowas zu machen. Ich glaube, vor 2 Jahren hätte ich es nicht gemacht. Mhm. Okay. Hätte es da, ich glaube, Damals war das noch nicht so bekannt und nicht so etabliert, aber ich glaube, vor 2 Jahren hätte ich gesagt, wir sind noch nicht so weit, lass uns mal nochmal eine private Finanzierungsrunde machen und dann.
Hattet ihr denn wirklich so mehrere Specs, die bei euch angeklingelt haben? Ihr musstet euch quasi einen ausholen oder konntet ihr euch quasi einen ausholen?
Ja. Wir hatten mehrere.
Okay. Und dann hast du den trotzdem, also das Modell ist ja so, dass die auch relativ viele Anteile bekommen, wenn sie an die Börse bringen. Das heißt, ihr habt denen dann auch richtig viele Anteile abgegeben dann in diesem Prozess.
Ja, es geht eigentlich. Das ist eine Verhandlungsfrage. In unserem Fall haben wir uns jetzt für Kell entschieden, eigentlich aus 2 Gründen. Zum einen, weil sie extrem wertvolle Erfahrung mit uns reinbringen. Barry Engel war der Leiter von GM North America, hat selber Startups aufgebaut, hat Elektroautos entwickelt, hat GM gemanagt. Das heißt, wenn er an Bord ist jetzt bei uns, dann ist er für mich und das Team extrem hilfreich. Sie haben eigentlich die höchste Qualität gezeigt in ihrer Due Diligence, den ganzen Partnern, die sie mit reingebracht haben in das Projekt. Und das war für uns auch extrem wichtig. Wie der Vertrag jetzt aufgesetzt ist, ist auch so, dass sie nur dann Shares bekommen, wenn wir tatsächlich, also ein Großteil der Shares nur frei wird für sie, wenn wir tatsächlich diese Meilensteine erreichen. Und das ist das Prinzip, was auch wir Gründer immer verfolgt haben und auch alle anderen Investoren in der Firma. Wir machen nicht einfach Versprechen und verkaufen dann sozusagen, sondern we put our money where our mouth is. Und das gilt genauso für unsere neuen Partner Kell. Und deswegen bin ich unglaublich glücklich, dass wir die gefunden haben, weil sie zum einen diese Qualität mitbringen, aber auch komplett ein Alignment mitbringen mit unserer Vision, mit unseren Werten, mit unserem Ziel, nachhaltige Luftfahrt zu schaffen und uns dabei unterstützen können.
Aber als normaler Anleger, wie ich jetzt, am Ende muss ich mich ja darauf verlassen, weil es ja keine, sagen wir mal, Bilanzen oder sowas gibt, dadurch ja noch kaum wirtschaftlich wirklich viel passiert, also zumindest umsatzseitig nicht, dass auch eure Ingenieurs Vorarbeiten, die es Stand heute schon gibt, dass die schon so weit sind, dass der Wert irgendwie realistisch ist. Also man muss ja sehr stark an die Technologie glauben. Und also ne, im Falle von Wirecard, sag ich mal, da war das halt so, da musste man wirklich die Bilanzen glauben. War ja auch der Riesenskandal, dass das dann alles irgendwie nicht so richtig hart geprüft wurde scheinbar. Aber bei euch das spielt ja gar keine Rolle. Bei euch muss man ja wirklich gucken, wie gut ist das, was ihr da entwickelt und wie gut sind eure Leute. Am Ende wettet man ja darauf, ne?
Man wettet auf ein Team, man wettet immer auf eine Technologie und man wettet auf ein Businessmodell. Wenn man sich das anschaut, dann schaut man sich wahrscheinlich selber an, aber aus genau dem Grund gibt es ja auch die Due Diligence, die das Spark macht. Es gibt da alle Arten von Due Diligence. Manche machen viel, manche machen wenig. In unserem Fall hat Kell über Monate mit sehr starken Partnern aus der Luftfahrtindustrie und anderen Beratungsfirmen sich das alles angeschaut. Und das ist, wie gesagt, auch das einer der großen Punkte, die ich so sehr schätze an Barry und seinem Team, dass sie eben keine Shortcuts nehmen, sondern sagen, wir setzen auf Qualität und das auch ganz klar sagen, das ist ein langfristiges Investment. Das ist jetzt, auch wenn man sich die Investoren anschaut, die jetzt sowohl im SPAC als auch in der Pipe drin sind, das sind langfristig denkende Technologieinvestoren. Das ist kein Investment für einen Spekulanten, der jetzt schnell irgendwie jetzt rein und in 6 Monaten raus möchte, sondern das wird den ersten Umsatz sehen im Jahr 2024 und danach wird es viele, viele Jahre Wachstum geben, bis dann im Jahr 2040 gibt es Vorhersagen von Morgan Stanley, dass der Markt für elektrische Senkrechtstarter in mehrere Trillions, weiß ich jetzt gar nicht genau, wie man das auf Deutsch übersetzt, Billionen, groß sein wird. Aber daran sieht man schon an dem Zeitraum, dass es ein langfristiges Technologieinvestment ist.
Krass, also Glückwunsch natürlich zu den unternehmerischen Leistungen, so viel Geld zusammenzubringen, auch die offensichtlich diese technologischen Entwicklungen so hinzubekommen, dass das so funktioniert. Ich bin super gespannt. Ich glaube, ganz viele, die das hier hören, sind extrem gespannt, das zu verfolgen und so ein bisschen auch schon neugierig und Vorfreude, da dann mal mit fliegen zu dürfen. Macht ja vielleicht dann wirklich mal demnächst noch in meinem Leben einige Arbeitstage oder Lebenstage irgendwie kürzer und besser. Daniel, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Echt, also ich meine, du hast eine Firma gebaut irgendwie mit deinen Partnern, die ist jetzt so Größenordnung so viel wert, weiß ich nicht, wie ProSieben. Also das ist schon echt sehr beeindruckend und vielen Dank.
Herzlichen Dank, Philipp. Bis bald.
Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao.
Zum Schluss mal wieder der Hinweis auf unsere Kolleginnen und Kollegen an der Hamburg Media School. Da gibt es ein Angebot, auf das ich hinweisen möchte, dass wir uns gemeinsam mit der HMS vor vielen Jahren ausgedacht haben, das bis heute sehr gute Leute ausspuckt, und zwar der Online-Marketing-Manager. Das Rundum-Sorglos-Paket für alle Wissensdurstigen im Online-Marketing. Das habe ich nicht selber getextet, aber es ist eigentlich innerlich trotzdem korrekt. Man lernt dort die relevantesten Themen für Digital-Marketing, Maßnahmen, Technologien, Hintergründe, Projektmanagement, alles, was man wissen muss. Wer Bock hat, sich das anzuschauen, das ganze Programm geht ein Jahr. Alle Infos unter hamburgmediaschool.com/Weiterbildung.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.